Vati, fragt der kleine Kraus, wie entstehen eigentlich Kriege? Ja, mein Junge, die Sache ist so. Nehmen wir zum Beispiel England streitet sich mit Amerika über irgendetwas. Die Mutter unterbricht prompt. Rede doch keinen Unsinn. England und Amerika werden sich nicht miteinander streiten. Das behaupte ich auch gar nicht, antwortet der Vater. Ich will doch nur ein Beispiel anführen. Die Mutter, das ist gar kein gutes Beispiel. Mit solchem Unsinn verwirrst du dem Jungen doch nur den Kopf. Was? Ich verwirre seinen Kopf? Wenn es nach dir ginge, würde überhaupt nichts in seinen Kopf hineingehen. Was sagst du da? Ich verbiete dir das, du, da ruft Klaus dazwischen. Danke, Vater, jetzt weiß ich, wie Kriege entstehen. Und damit sind wir wieder bei der Bergpredigt heute Morgen, die wir in den Predigten am Sonntag betrachten. Und bei diesem ersten der 6 Beispiele, die uns zeigen sollen, wie die sogenannte bessere Gerechtigkeit, die aus dem Herzen kommt und die einen Nachfolger Jesu kennzeichnet, sich radikal von der rein äußeren Gerechtigkeit unterscheidet, die sich allein auf das rechte Tun konzentriert. Kurz zur Wiederholung, Jesus hat in den Seligpreisungen beschrieben, wer wir sind, wenn wir Gotteskinder sind. Und dann folgten die Verse über Salz und Licht und die Aufforderung, dass unser ganzes Leben in dieser Welt ein Ausdruck unseres neuen glücklichen Seins sein soll. Und dann in den restlichen Versen von Kapitel 5 beschreibt Jesus die Gerechtigkeit eines sogenannten Menschen, der in seinem Reich ist, der ein Königsreichsbürger ist. Denn wenn wir Gotteskinder sind, dann sind wir schon jetzt Bürger seines Königreichs und wir besitzen eine Gerechtigkeit, die weit über die der Schriftgelehrten und Pharisäer hinausgeht. Vers 20 ist gewissermaßen eine Schlüsselstelle in Matthäus 5. Jesus sagt dazu seinen Zuhörern, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel eingehen. Und dann fährt er fort, die wahre Bedeutung der Gebote Gottes zu erläutern. Und er beginnt mit dem 5. Gebot. Und in diesem ersten Beispiel der besseren Gerechtigkeit geht er auf das Thema Zorn, Verachtung, Verfluchung und auch der Ruf zur Versöhnung in zwischenmenschlichen Beziehungen ein. Wir lesen also aus Matthäus 5, ab Vers 21. Jesus sagt dort, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, Raka, du Hohlkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du verfluchter Idiot oder Narr, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zu dem Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bringe Gott deine Gabe dar. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Tu es schnell. sonst übergibt er dich dem Richter und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener und du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Unser Herr beginnt also mit dieser Formulierung: Ihr habt gehört, ich aber sage euch, und erklärt auf mit diesem ersten Beispiel, zum einen, was wir unter der besseren Gerechtigkeit aus Vers 20 zu verstehen haben, und zum anderen erklärt er die wahre Bedeutung des Gebotes Gottes. Ich aber sage euch, das ist eine gewaltige Formulierung und manche Zuhörer damals haben sich sicherlich gefragt, woher nimmt denn der Bergprediger sich das Recht, so aufzutreten und so zu reden? Wenn dieser steile Satz mehr sein soll als eine ungeheure Anmaßung, muss dieser Mann aus Nazareth mindestens dieselbe Autorität wie Mose haben. In dieser Formulierung liegt eigentlich schon eine indirekte Offenbarung des Sohnes Gottes. Ich aber sage euch. Denn schließlich hat nicht Mose die Gebote erlassen, sondern Gott hat sie ihm gegeben. Und jetzt tritt der Sohn Gottes auf und sagt nicht etwas, was dem Alten Testament widerspricht, sondern er erklärt und enthüllt die bekannten alten Worte. Damit schafft Jesus keinen Gegensatz zwischen dem Alten Testament und seinen Worten, sondern er bringt das Wort des Alten Testaments auf den Kern zurück, indem er es radikal, das heißt von seiner Wurzel her, auslegt und anwendet, sodass uns dabei allen, wenn wir ehrlich sind, ganz schön schwindlig werden kann. Weil ich denke, und es geht sicherlich nicht anders als den Jüngern und den Zuhörern damals, dass wir denken, da mag ich vielleicht das eine oder das andere der 10 Gebote übertreten haben, aber dieses eine, du sollst nicht töten. Das doch wohl sicherlich nicht. Ich habe keine Leiche in meinem Keller verscharrt. Oder vielleicht auch. Genau an dieser Stelle, wo wir versucht sind zu denken, dass wir das Gebot Gottes eingehalten haben, fordert uns Jesus radikal heraus. Und er sagt uns, worum es nach Gottes Willen bei diesem Gebot im tiefsten geht. Das Gesetz schaut nicht nur auf die Tat, sondern blickt tiefer, sieht auf den Ursprung der Tat, auf die dahinterliegende Motivation, die Beweggründe, denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch und so weiter. Jesus greift an die Wurzel, ist radikal, lateinisch radix, Wurzel, und klärt uns auf, dass Zorn dem Mord gleichkommt. Zorn ist wie Mord. Wenn wir Zorn mal unter die Lupe nehmen, können wir vielleicht verstehen, warum diese radikale Aussage Jesu richtig ist. Im Jahr 2022 wurden 264 Personen in Deutschland Opfer eines Mordes. In den USA waren es 2020 fast 21.600. Keiner dieser Morde wäre wahrscheinlich geschehen, wenn der Killer es nicht zugelassen hätte, dass Verbitterung, Zorn, Wut seine Seele vergiftet hätten. Der dritte amerikanische Präsident Thomas Jefferson erarbeitete sogar einen Plan aus, wie man mit seinem Zorn fertig werden könne. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Er sagte, wenn du zornig bist, dann zähle bis 10, bevor du sprichst. wenn du sehr zornig bist, bis 100. Aber die wenigsten wenden diesen Grundsatz wirklich an. Was nun genau ist Zorn? Jeder von uns kennt dieses Gefühl. Oder ist jemand hier noch nie zornig gewesen? Ich habe das mal so versucht zusammenzufassen, meine Definition von Zorn. Zorn ist eine spontane emotionale Reaktion von Feindseligkeit, die aufkommt, wenn unser Wille blockiert wird und die persönliches Unbehagen und Missstimmung nach sich zieht und entweder uns selbst oder jemand anderen schädigt. Es kann so mit einer Verstimmung beginnen, das von jemandem oder von etwas ausgelöst wurde. Man kann sich die Verstimmung zu Unwillen und zur Empörung steigern, einem Gefühl, dass jemand dafür verantwortlich ist und bestraft werden muss. Und beides, Verstimmung und Empörung, kann ja noch ohne äußeren Ausdruck von sich gehen. Aber wir wissen alle, Zorn kann sich in zwei Richtungen entwickeln, nach innen und nach außen. Nach innen hin ist Zürnen verbittert sein auf dem Bruder, innerlich erlegt sein, Groll in sich tragen, sich innerlich verzehren. Und falls diese Empörung weiter genährt wird, leitet dies zu Zorn, der sich dann auch nach außen hin zeigt durch Aufgeregtsein, Aufbrausen, jemanden anfahren, hart sein, ungerecht sein, unfreundlich sein, bis hin zum Jähzorn. Aus der Steigerung von Zorn wird Wut und Raserei, die hinführen kann, dass man jegliche Selbstkontrolle verliert. Man ist unterwegs mit dem Auto, möchte ankommen und dann steht man im Stau. Nichts geht mehr, außer dass die Zeit vergeht. Die Autobahn ist überfüllt, jeder will ans Ziel kommen, aber man bewegt sich nur noch im Schneckentempo. Und bei mir ist es oft so, da setzt so die Verstimmung ein. Und das kann sich manchmal schon auch, ist besser geworden in der letzten Zeit, gebe ich zu, aber das kann sich schon so auch Richtung Zorn steigen. Und ich habe das hier schon mal bekannt bei mir, äußert sich das dann so, dass ich dann anfange, Selbstgespräche zu führen. Warum ist wieder ganz Deutschland unterwegs, wenn ich mal unterwegs bin? Und bestimmt fährt da einer vorne im Schneckentempo, so ein Sonntagsfahrer auf der dritten Spur. Und immer dort, wo ich fahre, gibt es auch natürlich 10 Baustellen. Meine Spur ist immer die langsamste. Ich habe mich schon oft bei meiner Familie entschuldigen müssen wegen meinen Ausbrüchen so auf der Autobahn. Ein anderer ist vielleicht etwas ruhiger auf der Autobahn. Er kann ganz entspannt fahren, auch im Stau. Aber sobald ein anderes seiner Ziele blockiert wird, reagiert er zornig. Und wenn wir auf andere Menschen und besonders auf unsere Glaubensgeschwister zornig sind, dann, so sagt Jesus, übertreten wir das 5. Gebot. Du sollst nicht töten. Zorn ist wie Mord. Wenn das nicht radikal ist. Nehmen wir das nochmal ein bisschen mehr unter die Lupe. Schauen wir uns das mal an. 3 Gedanken möchte ich da noch erwähnen, die sich aus meiner Definition hier ergeben. Zorn ist eine Funktion des menschlichen Willens. Wir werden zunächst einmal ganz spontan zornig, wenn wir unseren Willen nicht durchsetzen oder eine gewisse Situation nicht kontrollieren können, wie eben das Fahren auf der Autobahn. Oder auch andere Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Da steigt in uns eine gewisse unausgesprochene Feindseligkeit gegen den anderen auf. Oder gegen die Situation. Aber wenn dann konkret ein Mensch betroffen ist, dann wird es glimpflich. Und dann steht man eigentlich schon vor einer Entscheidung, nämlich ob ich diesem aufkommenden Gefühl des Zorns Raum gebe, sodass er sich weiter entfaltet bis hin zur Bitterkeit, bis hin zur Verachtung, Verleumdung oder noch Schlimmerem, oder ob ich mich entscheide, meinen Zorn zu kontrollieren und mir ehrlich die Frage stelle, was ist eigentlich das Motiv hinter meinem Zorn? Wenn wir dann aufrichtig unsere Motivation hinterfragen, warum wir Zorn in unserer Seele kultivieren, statt sofort auszumerzen, werden wir feststellen müssen, dass oft hinter unserem Zorn ein Element von Selbstgerechtigkeit steckt. Das ist das Zweite. Man fühlt sich selbst recht oder selbst im Recht, wenn man dem Zorn Raum gibt. Und deshalb finde eine zornige Person, eine Person, die ihrem Zorn Raum gibt, und du findest eine Person mit einem verwundeten Ego. Es wird unheimlich viel Energie vergeudet, um Zorn zu kultivieren. Ständig erinnern wir uns, wie man uns schlecht behandelt hat, wie man uns verletzt hat, wie wir es dem anderen zurückzahlen können mit Worten oder Gesten oder einfach dadurch, dass wir ihn ignorieren und uns von ihm zurückziehen. Und oft ist es so, dass die Selbstgerechtigkeit, die in unserem Zorn immer mitschwingt, die provoziert dann auf der Gegenseite auch Reaktionen, vielleicht genauso Zorn und Selbstgerechtigkeit. Und wenn man dem Zorn Raum gibt, noch weiter Raum gibt und nichts dagegen tut, wenn man nicht an die Wurzel rangeht, dann kann es sein, dass Zorn sogar zu einem Akt der Gewalttätigkeit führt. Und deshalb sagt Paulus in Kolosser 3, Vers 8, legt doch den Zorn ab. Reiße die Wurzel des Zorns raus. Oder in Epheser 4, Vers 27, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Denn wenn du dem Zorn Raum lässt, dann gibst du dem Teufel, dem Durcheinanderbringer, dem Zerstörer eine Chance, Beziehungen kaputt zu machen, Menschen zu verletzen, letztlich auch deinen eigenen Frieden zu zerstören. Zorn, eine Funktion des menschlichen Willens, enthält oft auch ein Element der Selbstgerechtigkeit. Zorn gibt dem Teufel eine Chance. Und deshalb ist Zorn in den Augen Gottes wie Mord. Nun wird jemand vielleicht sagen, Moment mal, ist Zorn nicht auch eine Eigenschaft Gottes? War Jesus nicht auch zornig über die Pharisäer und ging er nicht in den Tempel und hat da die alle rausgetrieben und die Schrift sagt uns, dass er erregt war? Das stimmt. Es gibt tatsächlich sowas wie einen heiligen Zorn und der ist gerechtfertigt. Wenn es um die Ehre Gottes, um seinen Willen geht, wenn es darum geht, einen Zorn auf die Sünde zu haben. Aber in den meisten Fällen, meistens wenn wir zornig werden, handelt es sich um fleischlichen Zorn. Und der ist Sünde, der ist wie Mord. So sagt es Jesus in der Bergpredigt. Und er setzt damit klar die Axt an die Wurzel. Zorn ist wie Mord. Und so wie auf einen Mörder seine Verurteilung wartet, gehört laut Jesus jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, ebenfalls vor das Gericht gestellt. Und dann geht Jesus weiter. Er bleibt nicht beim Zorn stehen, sondern es gibt hier eine Steigerung, wer zu seinem Bruder Raka sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und damit sind wir bei der zweiten Erklärung des Gebots Gottes. Nicht nur Zorn ist wie Mord, sondern jemand zu verachten ist genauso schlimm. Raka. Sein Wort, das aus dem Aramäischen kommt und wurde zur Zeit Jesu verwendet, um Verachtung gegenüber jemandem auszudrücken. Sprachwissenschaftler meinen, dass es auf die aramäische Wurzel der Hohle oder der Hohlkopf zurückgeht und dass die Phonetik des Begriffs entstanden sein könnte von dem Geräusch, das jemand macht, wenn er Spucke in seinem Hals sammelt, um zu spucken. Mache ich jetzt nicht nach. Raka, ja? Du Dummkopf, du Hohlkopf. Ist ein Schimpfwort, das Verachtung ausdrückt. Und es ist interessant, wenn es um Verachtung geht, da fällt die Strafe noch härter aus, denn Jesus sagt, wenn jemand seinen Bruder verachtet, dann soll er vor den obersten Gerichtshof gestellt werden. Und das kann letztlich nur die Todesstrafe bedeuten. Verachtung ist also noch schlimmer als Zorn und deshalb verdient sie auch eine schlimmere Strafe. Denn es ist möglich, auf jemanden zornig zu sein, ohne dessen Würde anzugreifen oder seinen Wert als Mensch in Frage zu stellen. Aber wenn ich jemanden verachte, dann verstoße ich diese Person in meinem Herzen. Ich halte sie für wertlos und deshalb ignoriere ich sie und will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Es gibt keine rechtfertigte Verachtung einem Menschen gegenüber. Es ist eine Sünde, wenn man einen Bruder oder eine Schwester verachtet. Meine Lieben, ich glaube, wir finden diese Sünde sehr oft verbreitet in dieser Welt. Wir finden sie auf dem Schulhof, wir finden sie in Familien, wir finden sie am Arbeitsplatz und ich glaube, wir finden sie bis hinein in die Gemeinden. Wenn jemand lieblos niedergemacht wird oder einfach gezielt ignoriert wird, ich ziehe mich von dieser Person zurück und das mit einer verachtenden Haltung, dann ist das in den Augen Gottes die Übertretung des fünften Gebots. Jemanden zu verachten ist so, als wenn man ein Messer in die Seele des anderen sticht. Und Dallas Willard, der viel über die Bergpredigt nachgedacht und geschrieben hat, Bruder ist schon etliche Jahre verstorben, er hat mal geschrieben, Verachtung zu erfahren kann so furchtbar wehtun und so tief zerstören, dass Mord dagegen fast wie eine Art Barmherzigkeit erscheint. Mit anderen Worten, umgebracht zu werden, wäre leichter zu ertragen, als verachtet zu werden. Weil wenn man tot ist, ist man weg. Aber wenn man verachtet wird, tief verachtet wird und das immer wieder spüren muss, ist das ein furchtbarer Zustand. Es ist unglaublich, welche tiefen Wunden Verachtung in der Seele eines Menschen schlagen kann. Aber während meines Studiums seinem Bruder seelsorgerlich begleitet, dessen ganze Persönlichkeit vernarbt war. Und das fing damit an, dass sein Vater ihn von klein auf immer wieder sagte, du bist nichts wert. Ich verachte dich. Können wir uns das vorstellen? Wie schrecklich das sein muss? Jesus sagt, wer seinen Bruder verachtet, der begeht einen Mord und die Strafe für diesen Mord ist die Todesstrafe. Zorn und Verachtung, das sind Zwillingsplagen in dieser Welt und wir dürfen diesen Sünden keinen Raum geben in unserem Inneren. Jesus erwähnt auch noch ein drittes Beispiel hier in seiner Aufklärung. Und auch hier haben wir wieder eine Steigerung. Und wer zu seinem Bruder sagt, du verfluchter Idiot oder du Narr, der gehört ins Feuer der Hölle, in die Gehenna. Nicht nur Zorn und Verachtung sind Mord, sondern auch Verfluchung ist wie Mord. Denn es handelt sich bei diesem in den meisten Übersetzungen mit Narr wiedergegebenen Wort um einen Ausdruck der Rebellion, der Gottlosigkeit und Verdammungswürdigkeit eigentlich ausdrückt. Jemanden so zu beschimpfen würde bedeuten, dass man ihm das Recht zu leben abspricht. Das ist ein Ausdruck, in dem Zorn, Groll, Verachtung und Verfluchung kombiniert sind. Verfluchter Idiot wäre vielleicht heute eine zeitgemäße Übersetzung. Und darauf steht laut Jesus die ewige Verdammnis. Wir merken also, ihr Lieben, dass wenn Jesus von dieser besseren Gerechtigkeit spricht, dass er nicht nur an der äußeren Tat, an der Oberflächlichkeit stehen bleibt, sondern er gräbt tiefer. Und er fasst das Übel an der Wurzel. In Gottes Augen hat jeder Mensch einen Wert. Und es steht uns nicht zu, einen anderen Menschen zu verachten oder ihn zu verfluchen. Und deshalb dürfen wir ja nicht denken, wie die Pharisäer, ich habe doch niemanden umgebracht. Ich bin doch ein rechter Mensch. Ich bin doch recht. Wir müssen uns fragen, wie sieht es in meinem Herzen aus? Wie reagiere ich auf Dinge, die mir zustoßen? Vielleicht am Arbeitsplatz, in der Schule, im Verkehr. Wenn ich unterwegs bin in meiner Stadt oder wie reagiere ich in kritischen Situationen in der Verwandtschaft? Bekomme ich einen Wutausbruch, wenn jemand mir etwas Unrechtes tut? Bin ich zornig auf jemanden, der meine Ziele blockiert? Lass ich meinen Zorn andere spüren, um sie zu verletzen? Habe ich vielleicht jemanden in meinem Herzen abgeschrieben, aufgegeben und empfinde ich nur noch Verachtung für diese Person. Jesus sagt uns, Zorn, Verachtung, Verfluchung sind nicht nur Dinge, die zu Mord führen können, sondern sie sind in Gottes Augen genauso schlimm wie Mord. Nun, aus dem Nein zum Nächsten, dass ich vielleicht in Gedanken, in Haltungen, in Worten bis hin zu Taten zeigen kann, soll ein Ja werden, das sich konkret in Versöhnung und Vergebung zeigt. Dazu fordert uns Jesus dann auf in den beiden folgenden Beispielen, in den Versen 23 bis 26, da wird nun der Blick auf das Positive gerichtet. Zunächst einmal sagt Jesus, Leute, wenn eure Beziehung zu jemandem durch irgendetwas gestört ist, wenn verletzende Worte gefallen sind, man ist aufeinander zornig geworden, man hat sich mit Worten Wunden zugefügt, dann gibt es nichts Wichtigeres, als sich zu versöhnen. Versöhnung hat Vorrang vor der Anbetung. Das ist hier die erste Aufforderung. Da kommt einer und will seine Opfergabe im Vorhof des Tempels dem Priester übergeben. Es handelt sich dabei um den allerletzten Moment, bevor die Opfergabe vom Priester übernommen wird. In diesem Moment, sagt Jesus, wenn der Gedanke an den Bruder auftaucht, der etwas gegen dich hat, es fällt dir in dem Augenblick ein, der hat etwas gegen mich. Dann lass alles stehen und liegen und versöhne dich zuerst, bevor du Gott ein Opfer bringst oder gibst. Das gibt der Versöhnung in der Tat eine sehr, sehr hohe Priorität. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, was stellen wir da fest? Was soll im Leben eines Christen, im Leben eines Nachfolgers Jesu, eines Gotteskindes die höchste Priorität haben? Was ist das? Die höchste Priorität. Es ist die Anbetung. Die höchste Priorität im Leben eines Christen, eines Gotteskindes hat immer die Anbetung, dass ich mich an Gott erfreue, dass ich ihm mein ganzes Herz bringe, alles ihm gebe, ihn bewundere, ihn bestaune. Aber es gibt diese eine Ausnahme. Wenn wir uns bewusst sind, dass wir einen Bruder oder eine Schwester verletzt haben, dann hat die Aussöhnung mit diesem Menschen höchste Priorität. Wenn wir diese Verse ernst nehmen, meine Lieben, dann können wir nicht leichtfertig auch am Abendmahl, das auch Teil unserer Anbetung ist, einfach nur so teilnehmen. Dann können wir auch nicht einfach im Gottesdienst sitzen und Lieder singen oder Texte lesen, die unseren Gott anbeten. Versöhnung hat Vorrang vor Anbetung. Deshalb ist eine Selbstprüfung sehr, sehr wichtig. Und nach der Selbstprüfung auch die schnelle Versöhnung. In der zweiten Beispielerzählung, da knüpft Jesus an die damalige Prozessordnung an. Zwei Männer, die sich im Rechtsstreit befinden, wandern gemeinsam zum Gericht. Und Jesus fordert uns hier auf, ohne jede Verzögerung uns um eine gute Einigung zu bemühen. Das ist dann das fünfte hier. Versöhnung hat Vorrang vor der Durchsetzung des Rechts. Unter Umständen wäre es sogar besser, auf das eigene Recht zu verzichten, als sich irgendwie schuldig zu machen und auf dem Weg zum Gericht oder beim Gericht selbst in Zorn zu reden. Wer sein Recht mit allen Mitteln durchsetzen will, kann einerseits selbst in Rage geraten und zum anderen weiß niemand, ob er vor Gericht wirklich Recht bekommt. Manche Ausleger sehen in diesem zweiten Beispiel auch gleichnishaft unser Leben. Wir sind gemeinsam unterwegs auf diesem Weg zum Ziel. Und es gibt einmal ein Gericht, wo alles offenbar wird, wo alles auch bewertet wird. Und deshalb ist es gut, wenn wir, solange wir noch unterwegs sind und Zeit haben, einander zu vergeben, wenn wir einander schuldig geworden sind und die Hand zur Versöhnung auszustrecken. Natürlich wissen wir auch, dass es diese Situation auch gibt. Man streckt die Hand zur Versöhnung aus und man bekommt nur die kalte Schulter zugestreckt. Paulus, er sagt im Römerbrief, so viel an euch liegt, haltet mit jedem Menschen Frieden. Lebt mit jedem im Frieden. Es gibt Situationen, wo der andere partout nicht will. Du streckst ihm die Hand aus und er dreht sich weg. Aber dann hast du deinen Teil getan. Du hast alles versucht, um Versöhnung zu erleben, um Versöhnung anzubieten. Also meine Lieben, diese Verse hier in der Bergpredigt, die gehen schon richtig unter die Haut. Und ich kann gut verstehen, dass es sehr viele Auslegungen über die Bergpredigt gibt und viele auch sich gar nicht rantrauen an die Bergpredigt, zu radikal. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diesem Wort Gottes aussetzen. Es ist die Predigt, die Lehre Jesu par excellence. Alles andere, was die Apostel nachher auch geschrieben haben, durch den Heiligen Geist. Es hat diese Predigt, das, was Jesus gelehrt hat, als Grundlage. Durch Jesu radikale Auslegung wird das einfache und altbekannte Gebot, du sollst nicht töten, auf einmal zur massiven Herausforderung und zur schonungslosen Anfrage an uns. Nach Jesu Worten hier töten wir, wenn wir auf jemanden anderen zornig sind, wenn wir jemanden verachten, wenn wir ihn abschreiben, wenn wir jemanden verfluchen, ihm seine Menschenwürde absprechen. Zorn, Verachtung, Verfluchung sind wie Mord. Aber Jesus klärt uns nicht nur auf, sondern er fordert uns auch auf, aus ganzem Herzen, ohne Verzug, ohne auf Zeit zu spielen, die Versöhnung zu suchen. Meine Lieben, wenn wir diese Worte Jesu ernst nehmen, dann sind wir in Gottes Augen alle Mörder. Wenn ich diese Worte ernst nehme, dann muss ich erkennen, ich bin ein Mörder. Denn ich war mehr als einmal zornig auf einen anderen Menschen. Ich war schon oft sehr nachtragend, vielleicht manchmal auch bitter in meinem Herzen, habe den anderen nicht als jemanden gesehen, der in Gottes Augen einen großen Wert hat. Wenn ich also diese Worte Jesu ernst nehme, wisst ihr, was mir dann ganz deutlich wird? Ich brauche einen Heiland. Ich brauche einen, der mein Leben heil macht, der mein Leben recht macht vor Gott. Und jetzt sind wir wieder beim Evangelium. Nur durch Jesus, nur durch seine zugesprochene Gerechtigkeit kann ich vor Gott bestehen. Und ihr werdet das noch sehr oft hören, ihr Lieben, in dieser Predigtreihe. Die Bergpredigt ist ohne den Bergprediger nicht zu haben. Sie ist ohne Golgatha nicht zu ertragen. Ich lebe von dem, was Jesus für mich tat. Daran erinnern wir uns auch jedes Mal, wenn wir hier das Mahl des Herrn feiern. Denn wenn Jesus nicht für meine Schuld, für meine Sünde gestorben wäre, da würde mir nur die Hölle bleiben. Denn ich bin schuldig in den Augen Gottes. Wenn ich also diese Worte hier so ernst nehme, wenn sie uns im Herzen brennen, sind wir Nachfolger Jesu und wir sind aufgerufen, danach zu leben. Und Geschwister, weil uns durch den stellvertretenden Tod Jesu vergeben wurde, können wir letztlich auch anderen, die an uns schuldig geworden sind, auch vergeben. Und das können wir nicht aus uns heraus, aber in der Kraft des Heiligen Geistes und durch die Liebe Christi, die Mörder, wie wir alle sind, die Freiheit schenkt. Lass uns beten.